Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn eine Frau begrüßen, die schon einmal hier war. Damals hatte sie als junge Start-up-Gründerin gerade Kitchen Stories zum weltweiten Erfolg gemacht, eine Kochplattform. Sogar Tim Cook, der Apple-Chef, kam angeblich zu einem Besuch vorbei, was nicht nur aufgrund seines Nachnamens einen gewissen Sinn ergibt. Hat sie alles längst hinter sich gelassen, für irgendwas zwischen 16 und 26 Millionen verkauft. Sie könnte also länger Urlaub machen. Stattdessen macht sie sich an eine fast unmögliche Aufgabe, Bundesbauministerin. Vielleicht einer der härtesten Jobs überhaupt in diesem Kabinett, denn den Erfolg der Bundesbauministerin kann man messen. Herzlich willkommen, Verena Huberts. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wenn man diesen Mann erheitern will, muss man ihn nur nach der Mietpreisbremse fragen. Die Mietpreisbremse, sagt er, hat noch nie das gemacht, was sie sollte, nämlich bremsen. Im Gegenteil, nach seiner festen Überzeugung hat sie sogar einen richtigen Mietenschub ausgelöst. Eine glatte 5 nennt er die deutsche Wohnungsbaupolitik. Und er kann das belegen. Nur noch gut 1 Million, glaube ich, Sozialwohnungen gibt es in Deutschland. Mal zum Vergleich, Ende der 80er waren es noch gut 4 Millionen, was zu einem vernichtenden Urteil führt. Wir alle, sagt er, wissen, was in Städten wie München, Hamburg, Köln los ist. Das untere Einkommensdrittel in Deutschland kann im Grunde nie wieder umziehen. Wann und warum ist das so aus dem Ruder gelaufen? Das fragen wir Matthias Günther. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend.
Ja, wer schlecht wohnt, der fühlt sich schlecht regiert, sagt Matthias Günther. Und wir wollen diese Frau fragen, die so nah dran ist an der Berliner Politik wie wenige, ob das vielleicht einer der Gründe für den Erfolg immer extremerer Positionen ist bei Wahlen. Wer kümmert sich zum Beispiel um dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, das entsteht, wenn Leute mit kleinen Einkommen beispielsweise sehen, dass der Staat Bürgergeldempfängern die Miete für die Wohnungen bezahlt, die sie sich selber im Zweifel nicht mehr leisten können? Fragen an Kerstin Münstermann. Herzlich willkommen. Man kann aber, und da kommt dieser Mann ins Spiel, man kann sich dem Immobilienmarkt auch von einer ganz anderen Seite nähern, in dem Fall von oben, von ganz oben. Um das zu verstehen, ist es sinnvoll, an dieser Stelle mal den reichsten Mann Deutschlands zu zitieren, Klaus-Michael Kühne. Ich habe mich von vielen schönen Fotos einlullen lassen. Ich bin einem Ganoven ersten Ranges auf den Leim gegangen. Und es war Kühne, der René Benko am Ende den Stecker gezogen hat. Er hat all das über Jahre recherchiert, hat Benko, glaube ich, auch mal selbst getroffen, interviewt, einen Bestseller darüber geschrieben mit einem Kollegen zusammen, der sich wirklich rasant wie ein guter Krimi liest. Wir reden, sagt er, mittlerweile tatsächlich über die größte Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte. Und es gibt hier in Hamburg, da sehen wir ihn, glaube ich, einen halbfertigen Turm. Der hat was damit zu tun. Im Volksmund mittlerweile der kurze Olaf genannt. Wie war das möglich? Fragen an Rainer Fleckel. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Guten Abend.
Schön, dass Sie bei uns sind. Bin gespannt auf diese Geschichte. Aber erstmal, Frau Huberts, an Sie die Frage. Was haben Sie gedacht, als dieser Anruf kam? Möchtest du, man duzt sich bei den Genossen, ne? Möchtest du Bundesbauministerin werden?
Als Lars Klingbeil mich angerufen hat, habe ich mich erstmal sehr gefreut, sehr geehrt gefühlt und direkt Ja gesagt, weil wo eine Herausforderung, vielleicht ist das auch noch so ein bisschen mein Startup-Gen, da auch ein Weg, und da habe ich Lust mitzugestalten und ich bin Optimistin und ich möchte, dass wir den Karren wieder rausholen.
Okay, das ist der Text sozusagen für die Werbebroschüre der SPD, aber wenn man angerufen wird und dann sagt jemand, pass auf, Bundesbauministerin, fragt man da nicht zuerst, warum ich und warum ausgerechnet Bundesbau?
Ja, so ganz fern war es ja nicht. Ich bin 21 in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Sie haben ja gerade noch mal meine Gründungsvita ein bisschen skizziert, habe dafür auch mein Startup verlassen, weil ich gesagt habe, nicht nur meckern, sondern man kann auch mitmachen.
Ja.
Ich habe in der ersten Wahlperiode 2 Themenbereiche für die SPD-Fraktion verantwortet. Einmal den Bereich Bauen, Wohnen und einmal den Bereich Wirtschaft. Mhm. Und von daher habe ich viele Einblicke und ich habe gesehen, wir bauen zu langsam, wir bauen zu teuer, wir bauen zu wenig.
Das heißt,
und
Sie wussten, wie mies es gerade läuft.
Absolut.
Hätten Sie auch ein anderes Ministerium übernommen eigentlich?
Die Frage hat sich nicht gestellt. Und
aber ich stelle sie gerade.
Ich bin hier nicht zum Philosophieren. Ich finde, das Bauministerium passt super zu einer Unternehmerin.
Aber ich will ja zum Fragen stellen. Da würden Sie es machen? Also wenn ihr jetzt angerufen hättet, hätte gesagt, pass mal auf, mach irgendwie Gesundheit oder so.
Ja, das hat ja die CDU gezogen. Und ich glaube, das wäre jetzt schon ein dicker Brocken gewesen, der auch nicht zu mir gepasst
hätte. Hätten Sie es gemacht?
Also mich haben irgendwie alle gefragt, ob ich Wirtschaftsministerin oder Digitalministerin werden würde. Die hat auch die CDU. Von daher, wo man mir Verantwortung zutraut und wo es vielleicht einen Weg gegeben hätte, das ist ja nicht nur das eine Ministerium oder nicht das andere, sondern für mich ist ja die Frage, traut man mir schon, ich bin jetzt 37, ich bin eher frisch dabei, in der ersten Legislatur sozusagen zu Verantwortung zu übernehmen. Und das ist jetzt die zweite.
Ja.
Und deswegen habe ich da sehr gerne Ja zugesagt.
Arbeit und Soziales hätten Sie gemacht?
Da bin ich sehr dankbar, dass Bärbel Baas das macht.
Dass der Kelch an Ihnen vorbeigegangen ist.
Das ist ja kein Kelch, das ist sozialdemokratische Herzenspolitik.
Ja.
Nein, die Hölle ist das nicht. Da gibt es viel zu bewegen, viel zu regeln, aber auch einen großen Reformstau.
Ja. Naja, die Hölle im Sinne von, also diese Systeme zu reformieren, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Das und deswegen bin ich froh, dass Bärbel Baas das macht. Die kommt
lange,
auch von
wie lange haben Sie gezögert, bevor Sie zugesagt haben?
Ich habe direkt Ja gesagt.
Direkt?
Ja.
Sie haben nie gefragt, kann ich das? Sondern
die Frage habe ich mir ein bisschen vorher gestellt, weil die Wochen davor wurden natürlich auch Gespräche geführt und man hat sich da auch ein bisschen überlegt, in welche Richtung könnte da was vielleicht auch kommen. Und da denkt man dann auch schon mal drüber nach, dass man dann auch...
Also bewirbt man sich so ein bisschen? Sag mal, du Lars, pass auf, wenn du jemanden fürs Bauministerium suchst, dann denk doch mal an mich vielleicht.
Ich glaube, bewerben führt in der Politik nicht unbedingt zu dem, was man gerne möchte.
Okay.
Ich glaube, man wird eher gefragt. Ist vielleicht auch so ein bisschen wie im
Unternehmen. Aber man kann ja dafür sorgen, dass man gefragt wird.
Vielleicht durch gute Arbeit und indem man sich reinhängt. Und
wen haben Sie vorgeschickt?
Wen habe ich wo vorgeschickt?
Vorgeschickt, um diese Frage auszulösen.
Naja, die Frage, ich glaube, Lars Klingbeil und ich, wir schätzen uns genauso wie andere auch in der Partei und in der Fraktion. Da habe ich direkt, glaube ich, jetzt niemanden vorschicken müssen, sondern vielleicht auch ein bisschen durch mein pragmatisches Handeln und durch meine Art.
Ich finde das gut. Aber ich meine, interessant ist ja Ihre Vorgängerin, Klara Geiwitz, die ich an der Stelle mal ausgesprochen und deutlich gesagt schätze, weil sie ja quasi bei Null angefangen hat. Die hat ja hier in der Sendung mal beschrieben, wie sie loslegte mit diesem Bauministerium. Da waren irgendwie drei Kartons ohne Adresse, zwei Mitarbeiter oder so. Ja. Irgendwie keine richtigen Computer und dachte, okay, herzlichen Glückwunsch, Sie bauen demnächst 400.000 neue Wohnungen in Deutschland. Hat ja dann auch prompt nicht funktioniert. Sie sagen, 400.000 neue Wohnungen, so ein Ziel würde ich mir selber nie setzen. So eine Zahl würde ich niemals rausgeben. Was für eine Zahl haben Sie im Kopf?
Erstmal, warum nicht eine Zahl? Als Unternehmerin weiß man, man meißelt nicht eine Zahl in Stein und dann läuft man 4 Jahre hinterher. Sondern die Welt dreht sich, das haben wir ja auch erlebt in den letzten Jahren.
Ja, die Zahl kam ja mittelt durch den Bedarf sozusagen.
Und
Sie sagen, die 400.000 setze ich deswegen nicht mehr in den Raum, weil die schaffe ich sowieso nicht.
Nein, ich sage nicht, dass ich die sowieso nicht schaffe, sondern dass wir auch ein bisschen regionalspezifisch gucken müssen. Wie entwickeln sich Einwanderung, wie entwickeln sich der demografische Wandel? Und wir wollen so viel bauen, wie geht. Und ich sage immer, man kann mich an Tempo messen, an Technologie und Toleranz.
Frau Münstermann, was ist das für ein Job, den Frau Huberts da übernommen hat?
Also, ich habe gerade überlegt, ob man eigentlich lieber das Gesundheitsministerium hätte haben wollen oder das Bauministerium. Weil das, glaube ich, zwei entscheidende Politikfelder sind, in denen es wirklich nicht gut läuft in diesem Land. Und diese 400.000 Wohnungen, die man bauen wollte, muss man ja immer sagen, damit hat Olaf Scholz einen Wahlkampf bestritten, 2021, ja. Mindestlohn und 400.000 Wohnungen. Also das war ja eine... Die hat er als Politiker bewusst gesetzt, weil er damit geworben hat. Und dann hat es eben gar nicht funktioniert. Oder es hat in Teilen funktioniert, aber diese Zahl wurde nie erreicht. Das Wohnungsministerium musste neu gegründet werden. Frau Geiwitz hat da wirklich am Anfang also sehr gekämpft. Mhm. Und deswegen, daran ist man gescheitert. Und jetzt hat die neue Koalition es vermocht, in ihrem Koalitionsvertrag gar keine Nummer mehr reinzuschreiben, was die Wohnungen angeht. Ob das viel besser ist, weiß ich nicht. Weil sie müssen liefern, das wissen Sie.
War das ein Tipp von Lars Klingbeil eigentlich?
Welcher
Dann
Tipp?
Geh bloß nicht raus mit irgendeiner Zahl, Verena, lass das, sag auf gar keinen Fall eine Zahl.
Lars Klingbeil ist ein Politprofi, das hat er sicher mal erwähnt, ganz sicher.
Aber wir haben ja den Koalitionsvertrag arbeitsteilig verhandelt und das hat ja die Gruppe, die das Kapitel Bauen, Wohnen verhandelt hat, extra nicht reingeschrieben.
Warum nicht? Um Ihnen zu helfen?
Nicht um uns zu helfen. Es bringt ja nichts, wenn wir uns ein Ziel setzen und die Frage der sozusagen Erreichbarkeit und ist das jetzt eigentlich das, was wir 4 Jahre wollen? Anstattdessen müssen wir uns doch fragen, was können wir jetzt alles in die Waagschale werfen, damit wir wirklich vorankommen?
Sie können ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also seit wann setzen wir uns in diesem Land keine Ziele mehr?
Wir setzen uns genug Ziele. 25% Bürokratieabbau, bezahlbaren Wohnraum im Neubau, haben wir eine konkrete Zahl drin, unter 15 Euro im Neubau pro Quadratmeter muss drin drin sein.
Ich wollte noch eine Sache sagen, weil Sie das
kommt
so erwähnen,
Herr Günther ins Spiel.
Mit dem Arbeit- und Soziales Ministerium, dass Sie ganz froh sind, dass Bärbel Baas das jetzt übernimmt, die wahrscheinlich künftige SPD-Chefin. Aber tatsächlich ist ja aus meiner Sicht, und ich glaube, das wird in diesen nächsten 4 Jahren noch viel deutlicher, dieses Wohnen das Herzstück von einem Sozialministerium. Also das Thema Wohnen hat die Linke für sich entdeckt, das hat die AfD für sich entdeckt. Das bringt Leute von ganz jung bis ganz alt in Wallung. Und da nicht zu reüssieren, also auch wenn Sie jetzt sagen, Technologie, Tempo und Toleranz, übrigens interessanter Punkt, Toleranz, wie Toleranz sind Bürger, wenn vor ihrer Nase dann gebaut wird, das finde ich fast das Schwierigste
von
allen.
Wie Toleranz sind Bürger, wenn gar nicht gebaut wird, ist ja die andere
Frage. Oder so,
Frage.
Genau, aber du hast beides nicht im Griff sozusagen, da muss man auch, ist man viel angewiesen auf Goodwill und also das ist schon, da nicht zu zögern, gut ab.
Wie groß ist denn Ihr Ministerium mittlerweile?
Wir haben 500 Mitarbeiter.
Frau Gabitz fing mit wie viel? 2, 3 Leuten an?
Es war ein Start-up. Wir haben es erstmal wieder aufgebaut. Und jetzt können wir wahnsinnig drauf ansetzen und aufbauen, was dort geleistet wurde.
500 Leute.
Und es gibt noch die sogenannten nachgeordneten Behörden, den BBSR und den BBR. Die einen forschen, die anderen kümmern sich um die Bundesbauten. Und dann sind wir auch insgesamt bei über 2.500 Mitarbeitern.
Mittlerweile?
Richtig.
Wollten Sie nicht Bürokratie abbauen, Personal abbauen, Geld einsparen?
Das machen wir ja auch noch. Aber wenn wir keine Leute haben, kriegen wir auch die Dinge nicht auf den Weg. Und wir sind noch ein sehr kleines Ministerium.
Sie merken mein kleines kognitives Thema hier an der Stelle.
Absolut. Wir müssen auch schlanker werden. Deswegen gibt es ja Ministerium für Staatsmodernisierung.
Okay, die nehmen dann die Leute im Zweifel wieder weg.
Nicht bei mir.
Also, okay. Aber bei allen anderen?
Bei denen, die vielleicht jetzt schon sehr, sehr, sehr groß gewachsen sind. Wir müssen natürlich alle mit einsparen. Der Bundeshaushalt muss jetzt aufgestellt werden. Das wird auch noch eine Mammutaufgabe.
Herr Günther ist bei uns Ökonom, der ist sozusagen Wikipedia des Bauens, hat mir jemand gesagt. So werden Sie manchmal beschrieben, als Sie wirklich alles wissen rund ums Thema Bauen. Wenn Sie, Frau Huberts, es ist ja sehr sympathisch, wenn jemand so dynamisch hier auftritt und das vorträgt und sagt, ich will das wirklich und ich nehme das natürlich auch ab. Ja, ist ja auch toll, wenn jemand in diesem Land noch was gestalten will. Aber was löst das bei Ihnen aus?
Es wird auf jeden Fall schwierig, was da die nächsten Jahre vor uns liegt. Und das Ziel unter 15 Euro Miete im Neubau, das wird schon sehr schwer, das zu erreichen. Das ist sehr sportlich, das Ziel. Das wird in Städten wie München oder Hamburg oder Köln im frei finanzierten Wohnungsbau praktisch nicht möglich sein, weil da einfach die Grundstücke viel zu teuer sind, um dahin zu kommen. Im kleineren Städten, im ländlichen Bereich wird das sicher gehen, wenn man sich einfach an so ein paar Dingen orientiert. Also das, was die gelebte Baupraxis in den letzten Jahren war, war eben, dass man die Standards, die es gibt, deutlich überschritten hat. Das heißt, wenn der Schallschutz...
Freiwillig überschritten.
Ja, wir konnten...
Schnickschnack, sagt die Bundesbauministerin. Es kommt gut an in der Branche. Machen Sie ruhig weiter so.
Da ist durchaus was dran. Das heißt, in der Zeit, als wir 1% Zinsen hatten, ließ sich praktisch alles finanzieren, alles verkaufen. Das war alles kein Problem. Wenn man eine Deckenstärke brauchte von 18 Zentimetern, dann hat man eben 24 gebaut, weil der Schallschutz ist dann halt ein bisschen besser. Es kostet aber Geld. So, und wenn wir diese Dinge einfach weglassen, dann kommen wir schon mal 25-30% mit den Kosten runter. Das ist so die Größenordnung.
Was ist mal konkreter? Ich würde das gerne mal verstehen. Wo kann man 20-30% beim Bauen sparen? Bauen ist ja in den letzten Jahren signifikant teurer geworden. Inflationsgetrieben und so weiter.
Das ist richtig.
Wie teuer ist das geworden? Können Sie das mal quantifizieren?
Nee, also man hat in den letzten Jahren tatsächlich bei reinen Baukosten teilweise bei 4.000 bis 5.000 Euro den Quadratmeter gelegen. Und es sind jetzt die ersten Projekte realisiert in Schleswig-Holstein, wo man die reinen Baukosten irgendwo bei 2.300, 2.400 Euro pro Quadratmeter hat. Allein dadurch, dass man wirklich nur die Standards einhält. Und nur die Standards einhalten heißt ja, wir haben mit die besten Standards dieser Welt. Das heißt, das sind ja keine schlechten Bauten, die dabei rauskommen, sondern gerade in Schleswig-Holstein hat man vor ein paar Jahren schon mal als Modellversuch sowas gebaut. Da leben jetzt seit 8 Jahren Menschen in solchen Häusern mit schlankeren Wänden, mit dünneren Decken. Die haben kein Problem mit dem Schallschutz, die haben kein Problem
mit
dem Lärmschutz.
Wie geht's denen so?
Denen geht's gut.
Ja.
Merkt man auch nicht, wenn man da drin ist.
Ist das so?
Ja.
Aber nochmal die Frage. Also ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen, wir haben ja 16 Landesbauverordnungen. Das ist, jeder macht da so sein eigenes Ding. Und dann haben wir 4.000 Normen, Vorschriften. Also was ist da dabei? Was ist da vorgeschrieben? Was kann weg?
Ja gut, das ist ein anderes Thema. Also ich kenne einen ehemaligen Abteilungsleiter aus dem Bauministerium oder aus dem Baubereich, der gesagt hat, man ist heute eigentlich gar nicht mehr in der Lage, einen Neubau hochzuziehen, der allen Vorschriften entspricht, weil sie sich teilweise widersprechen. Also wir haben Schallschutz, wir haben Brandschutz, wir haben ganz viele Vorschriften. Und diese vielen Tausend, die Sie beschrieben haben, die sind nicht unbedingt so, dass sie übereinpassen. Das heißt, von daher ist es schon schwierig, da kann sicher einiges weg. Ich bin kein Jurist, ich bin weit davon weg, jetzt zu sagen, das können wir alles fahren lassen.
Aber können Sie es mal konkret machen, was sind die Auswüchse dieser Regulierungswut?
Naja, Auswüchse haben wir teilweise in Bebauungsplänen, wo dann vorgeschrieben wird, die Farbe der Steine zur Einfahrt. Also ob das wirklich sein muss, das ist das große Fragezeichen.
Was ist mit der Anzahl der Steckdosen und so in einem Raum? Ist das auch vorgeschrieben?
Ich weiß nicht, wie weit da die Normen sind, aber auch da haben wir wieder den Punkt, wenn es Normen gibt, hat man sie in der Vergangenheit deutlich überschritten, weil es als Marketinginstrument eingesetzt wurde im Verkauf, in der Vermietung, dass wir deutlich über das hinausgehen, was der Staat eigentlich fordert.
Eigentlich müssten Sie mit den Ländern über 16 Landesbauverordnungen, die MPKs, also die Treffen der Ministerpräsidenten, müssen bei Ihnen stattfinden. Weil das, also wenn man abbauen will, Bürokratie, dann könnte man das in Ihrem Bereich ja sofort machen. Aber
das wollen wir auch.
Sehe ich nicht so genau, wie das funktionieren soll, denn die Länder werden sich das nicht nehmen lassen.
Die Länder gehen aber auch schon gut voran. Es gibt zum Beispiel in Hamburg den Hamburg-Standard. Da schafft man eben auch schon diese 2.500 pro Quadratmeter. Bremen übernimmt das. Und ich finde auch, wir dürfen nicht in jedem Bundesland neu denken. Wir müssen skalieren, harmonisieren und übernehmen.
Gut, machen das alle mit?
Wir reden jetzt. Es gibt ja die sogenannte Bauministerkonferenz. Mhm. Das Schöne ist, die wird gerade von einem Herrn Bernreiter, einem CSUler in Bayern geleitet. Wir sind ja jetzt alle in einem Boot. Ich glaube, das bringt uns auch noch mal wahnsinnig zusammen, weil alle spüren doch, wir müssen jetzt Bund, Land und Kommune an einem Strang ziehen, weil die Leute werden Kirre im Land und das darf so nicht mehr sein.
Was erleben Sie so an Bauvorschriften, an Wahnsinn, wenn man anfängt, gerade mal Bundesbauministerin zu werden? Was hört man da?
Also es gibt ganz viele technische Anforderungen, viele Dinge, an die wir uns gewöhnt haben. Und wir haben ja auch eine Antwort.
Beispiel?
Zum Beispiel, ich war mal auf einer Baustelle und da wurde mir erklärt, es gibt eine Regel, wie denn die Dachrinne gewellt ist. Merkt doch keiner, ob die jetzt so oder anders ist. Und da spart man Geld, aber auch bei der Tiefgarage. Zum Beispiel die Tiefgarage macht ja wahnsinnig viel Kosten aus beim Bau. Da kann man 20% einsparen, indem man mal draußen den Parkplatz schafft, indem es nicht einen Keller gibt.
Draußen gibt es keinen Parkplatz.
Doch, im ländlichen Raum schon. Bei mir in Trier angeguckt, da haben wir dann Parkplatz.
Hamburg Innenstadt.
Natürlich ist es nie one size fits all. Das Land ist unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Aber dann muss man sich über Stellplätze anders Gedanken machen. Aber da lässt sich richtig was einsparen.
Was noch? Beispiel? Also diese Regulierungswut, was bringt die für Dinge hervor?
Es gibt da alle abstrusen Beispiele. Die Frage ist ja, wie kriegen wir es hin, dass wir günstig bauen und entbürokratisiert? Gebäudetyp E ist das Schlagwort. Und das wollen wir angehen. Gemeinsam mit der Justizministerin sagen, wir regeln mal. Wenn Sie jetzt sagen, ich will günstig wohnen, ich will gut wohnen, dann muss es doch möglich sein, auch abzuweichen von diesen technischen Standards. Und das bringen wir jetzt auf den Weg.
Herr Günther, wie zuversichtlich sind Sie, dass das funktioniert? 16 Landesbauverordnungen.
Also die Landesbauordnungen sind nicht das ganz große Problem. Das ganz große Problem sind im Moment die Finanzierungskosten. Das ist einer der Gründe, warum der Bau derart runtergegangen ist. Wir haben einen kompletten Zusammenbruch im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser, das heißt im Bereich der Wohneigentumsbildung, weil die Leute das schlicht und einfach nicht mehr bezahlen können. Und da ist eben am Ende tatsächlich die Frage, wie viel Geld stellt das Finanzministerium zur Verfügung, um im Baubereich mehr zu fördern. Die ganzen strukturellen Dinge, die Sie jetzt angehen wollen mit Reformen, das ist alles in Ordnung, wird aber erst mittel- und längerfristig wirken. Um kurzfristig tatsächlich den Bau wieder nach vorne zu bringen, brauchen wir im Grunde genommen Konjunkturprogramm Wohnungsbau.
Können Sie mal, Herr Günther, erklären, wann beginnt eigentlich dieses Elend? Also der Satz, Bauen ist die soziale Frage unserer Zeit. Mir kommt der wirklich zu den Ohren raus. Ich kann es nicht mehr hören. Ganze Generationen von Ministern sind durch die Lande gezogen im Wahlkampf und erzählen mantramäßig immer wieder, Bauen ist die neue soziale Frage unserer Zeit. Ich denke mal, ja gut, kann ja sein, aber was tun wir denn jetzt dagegen? Die Fakten sprechen dagegen, dass es in der Politik zumindest die neue soziale Frage unserer Zeit ist, weil wir gehen ständig immer weiter runter. Offenbar nimmt das keiner ernst, was er da selber sagt.
Also angefangen hat das Ganze im Grunde genommen mit der Wende, mit der Wiedervereinigung. Als man irgendwie der Überzeugung war, wir müssten viele staatliche Dinge privatisieren, wir müssten den Wohnungsmarkt jetzt eben mehr in den freien Markt entlassen. Man hat Anfang der 90er Jahre noch mal ein bisschen sozialen Wohnungsbau gemacht, als wir eben eine starke Zuwanderung hatten. Das hörte dann aber relativ schnell auf.
Da reden wir über Ende der 80er, wo wir 4 Millionen Sozialwohnungen hatten.
Also wir hatten 1987 bei der Gebäude- und Wohnungszählung etwa 4 Millionen Sozialwohnungen. Das war ein Viertel des Mietwohnungsbestandes.
Da sehen wir diese Grafik, ne? Das ist sehr beeindruckend. Wann ist das so, der Höhe? 1973?
Ja, das war der Peak nach oben.
Fertiggestellte Wohnungen pro Jahr.
Das ist im Prinzip
Jahr,
nur Westdeutschland gewesen 1973. Mhm. Das war die Flucht ins Betongold, als eben die relativ hohe Inflation Anfang der 70er Jahre war. Und dann ging es eben schon mal stetig nach unten bis Mitte der 80er Jahre. Und ich sag mal, so ein Satz wie Deutschland ist gebaut, wir müssen jetzt nichts mehr tun, den hatten wir 1986 von einem CSU-Bauminister Oskar Schneider. Den hatten wir 2007 von Peter Ramsauer wieder. Und tatsächlich funktioniert hat es im Grunde genommen nie.
Warum? Weil die von falschen demografischen Annahmen ausgegangen sind? Was ist das Thema?
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt gewesen. Wir hatten im Jahr 2000 eine Bevölkerungsvorausberechnung vom Statistischen Bundesamt. Und die haben, wenn man sich die Artikel heute mal anguckt, man ist ganz überrascht, die haben klar gesagt, 2050 sind wir nur noch zwischen 64 und 70 Millionen Einwohner. Das heißt, es sollte deutlich nach unten gehen. Der Staat hatte in öffentlichen
Und an der Zahl hat man sich sozusagen orientiert?
Ja, an der Zahl hat man sich orientiert, was den Bau angeht, auch was die Privatisierung öffentlicher Wohnungen angeht. Also man hatte Gesellschaften wie die GAGFA von der Rentenversicherung, die eben irgendwie um die 100.000 Wohnungen hatten, aber einen hohen Modernisierungsstau, einen hohen Leerstand. Und dann kamen Leute um die Ecke und haben gesagt, wir geben euch da noch Geld für. Das war im Grunde genommen diese Privatisierungswelle Anfang der 2000er Jahre. Und mit der Voraussetzung, wir werden deutlich schrumpfen, kann ich das im Grunde genommen auch keinem Politiker damals übel nehmen, dass er das gemacht hat. Aus heutiger Sicht war das eine Katastrophe, ja. Aus damaliger Sicht, mit den Vorausberechnungen, war das natürlich nachvollziehbar.
Ja, es gab ja Städte damals, überleg gerade mal so, Düsseldorf hat, glaube ich, alles verkauft irgendwann, ne, um sich zu sanieren. Dresden hat, glaube ich, alles verkauft. Berlin hat eine Menge verkauft, kauft es jetzt für viel Geld dann zum Teil auch wieder zurück. Das heißt, das war ein Fehler?
Im Nachhinein war das ganz klar ein Fehler und ich sag mal, diese ganze Privatisierungswelle war im Grunde genommen vorbei, als damals die Stadt Freiburg ihre Gesellschaft verkaufen wollte und dann ein Bürgerentscheid dagegen votiert hat. Da war diese Privatisierungsdiskussion im Grunde genommen vom Tisch.
Wann war das?
Das war Mitte der 2000er Jahre. Und dann wurde es da eben deutlich ruhiger. Dann haben im Grunde genommen nur noch die großen Player Wohnungspakete gegenseitig hin und her geschoben. Das Problem der Share Deals ist ja bekannt, dass die eben immer nur
Scheindeals.
Nee, Share-Deals nennt sich das
Share,
Ganze.
Share, ja, okay.
Die kaufen eben nur 90% einer Gesellschaft und zahlen dadurch keine Grunderwerbsteuer. Und dadurch ist das Gut Wohnung zur Ware geworden, mit dem man eben spekulieren kann.
Und das ist natürlich, wie funktioniert das? Du hast nicht 100%, sondern nur 90%?
Und zahlst dadurch keine Grunderwerbsteuer. In Holland hat man das sehr schnell ausgehebelt, indem die Unternehmen dann eben anteilig Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Ich glaube, in diesem Koalitionsvertrag steht das Thema nicht drin. In den letzten dreien war es drin und man hat es nie angefasst.
Warum nicht? Warum steht das jetzt? Ich meine, es ist doch kein Hexenwerk. Und die Leute, die so einen Koalitionsvertrag verhandeln, das sind ja keine Deppen. Das sind ja schlaue Leute, die da sitzen. Das heißt, wenn das da nicht drin steht, dann wollen die, dass das da nicht drin steht.
Die SPD will's.
Okay, die CDU war's?
Ich bin da total bei Ihnen. Wohnen darf kein Markt sein wie jeder andere.
Ganz kurz, warum steht das da nicht drin?
Weil wir dafür keine Mehrheit im Koalitionsvertrag dann auch gefunden haben.
Und warum wollen die das nicht?
Da müssen Sie mal die Kollegen Lubczak und Co.
Sie haben doch Argumente ausgetauscht mit Sicherheit. Warum will man das nicht?
Ich habe den Kapitelteil damals nicht miteinander verhandelt, aber es gibt ja auch immer dann die andere Argumentseite. Der Markt, der muss ja auch Möglichkeiten haben und das sind ja nicht alles nur böse Leute. Und ich kann die jetzt nicht die ganze Argumentationskette nicht
runterketten. Warum soll jemand, der 100% hat, die Steuer zahlen und jemand mit 90% dann nicht anteilig seine 90%? Das ist der Punkt.
Würde ich auch gerne ändern.
Also einfach ein Steuerschlupfloch zumachen.
Es gibt ganz viel. Es wird ja auch zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung nach 10 Jahren verkaufe, ist die Veräußerung steuerfrei. Mhm. Das finde ich ist auch nicht Sinn der Sache. Dazwischen schreibt man ab. Man schreibt ja eigentlich etwas ab, was an Wert verliert. Aber Wohnungen und Immobilien nehmen ja an Wert zu. Da gibt es ganz viele Ungerechtigkeiten.
Ja, das ist kein Automatismus, ne?
Aber in vielen Lagen schon. meistens, wenn man jetzt in der Großstadt wie Berlin mal vor 20 Jahren gekauft hat, das kann man jetzt gut und teuer wiederverkaufen. Und das sind alles Dinge, die würde ich als Sozialdemokratin sehr gerne angehen. Aber man muss ja auch die Realität sehen, dass es auch Parteien gibt, die das vielleicht anders bewerten.
Frau Münzermann, warum ist das so? Warum schließt man so ein Steuerschlupfloch nicht, wenn man vorher noch mal immer wieder laut und deutlich auf Wahlkampfbühnen gerufen hat, Wohnen ist die neue soziale Frage unserer Zeit?
Ja, das ist ja immer sehr einfach, das zu rufen. Ja, genau, aber in dem Fall hat die Union so ein bisschen den Touch der FDP, die das auch nicht drin haben wollte. Also freier Markt, möglichst Wohnung zum Gut werden lassen, dass man teuer verkaufen kann. Also im Immobiliensektor ist viel Geld nach oben drin und gerade in den Lagen München, Berlin. Und da ist das das Argument des Marktes hat bei der Union da gezogen, dass die SPD das anders sieht, ist klar, aber sie haben sich auch nicht durchgesetzt. Also
Sie hätten ja sagen können, so mache ich nicht Bundesbauministerin.
Nein, also wir müssen ja mit den Gegebenheiten leben, die da sind. Und ich sage auch immer, der Koalitionsvertrag ist ja eine Richtlinie. Und wir können ja auch
mal. Als Sie das verhandelt haben, wussten Sie noch nicht, dass Sie Bundesbauministerin werden. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Das kam ja ganz zum Schluss.
Ja, wir haben schon gehört, das kam nicht so. Zum Schluss kam das nicht.
Ja, aber ich glaube, das Bundesbauministerium war, glaube ich, nicht gesetzt.
Auf dieser China-Reise mit Lars Klingbeil war das schon im Gespräch.
Haben wir das schon geklärt, ne?
Genau. Eher so Ministrabel.
Vielleicht wollte es einfach keiner. Und dann greift man zu so anderen Dingen, Herr Günther, Mietpreisbremsen und solche Dinge. Sie sagen, Sie lachen immer, jetzt auch wieder, wenn man das Wort nur ausspricht. Warum belustigt Sie das so sehr?
Also wir haben ja mehrere Jahre über die Mietpreisbremse diskutiert, über die Einführung einer Mietpreisbremse. Und man hat damit eine ganze Menge auch private Kleinvermieter, ich sag mal, aufgescheucht, dass die erst mal überlegt haben, die wollen da was begrenzen. Mhm. Was dürfen wir denn eigentlich im Moment erhöhen? Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass die Diskussion allein der Mietpreisbremse einen Mietenschub ausgelöst hat zur damaligen Zeit.
So nach dem Motto, lass es uns schnell noch machen, bevor es nicht mehr geht.
Und die Bewahrung von bezahlbarem Wohnraum hat ja im Grunde genommen nie funktioniert. Also wir haben sicher auch in Hamburg noch alte Mietverträge irgendwie mit 5-6 Euro den Quadratmeter. Wenn diese Mieter jetzt ausziehen, dann dürfen die Vermieter auf 10% über die ortsübliche Vergleichsmiete gehen. Genau. Die dürfen im Zweifelsfall die Miete locker verdoppeln und haben damit überhaupt kein Problem.
Und die Frage, was wäre ohne?
Dann kommt noch dazu, dass sich sehr viele nichtmals daran halten und die Mietpreisbremse ja im Grunde genommen nicht kontrolliert wird.
Deswegen jetzt haben wir auch im Koalitionsvertrag Bußgelder und dass wir sie jetzt verlängern und dass wir uns das natürlich in Gesamtheit anschauen. Aber zu sagen, das hilft gar nicht, finde ich auch falsch.
Wie wollen Sie das kontrollieren?
Es muss natürlich um Aufklärung gehen. Oftmals ist man ja als Mieterin in einer Situation, dass man denkt, oh Gott, kann ich jetzt gegen meinen Vermieter vorgehen? Schmeißt er mich aus der Wohnung? Was sind eigentlich meine Rechte? Also zusammen auch mit dem Mieterschutzbund, mit den Verbraucherschützerinnen, A, erstmal zu sagen, wehre dich. Und B, es muss auch Instrumente geben, deswegen das Thema Bußgeld.
Da haben Sie mal probiert, den Mietpreisspiegel zu lesen und zu verkaufen?
Sehr kompliziert,
definitiv. Es geht nicht. Ich glaube, es ist nicht möglich. Und die Vereine, die Sie ansprachen, sind überlastet. In den großen Städten ist es nicht möglich, da überhaupt irgendeinen Termin zu bekommen. Also das ist, deswegen ist dieses Instrument, das klingt immer so toll, aber ob es wirklich was gebracht hat, würde ich auch bezweifeln.
Also, dann müssen wir doch an der Beratung arbeiten und nicht das Instrument in Kritik stellen.
Herr Günther, darf ich nochmal?
Man kann es auch durchaus anders machen. Wir hatten vor 8 oder 9 Jahren mal einem Bundesland vorgeschlagen, mit dem nächsten Zensus ein Mietenkataster einzuführen. Wenn Sie einen Mietenkataster haben und genau wissen, welche Miete wird wo bezahlt, dann haben Sie allein schon eine Wirkung dadurch, dass natürlich jeder weiß, wenn ich hier etwas nicht gesetzeskonform mache, werde ich automatisch erwischt. Das heißt, das Ganze würde den Markt dann tatsächlich beruhigen, weil jeder weiß, hier ist bekannt, was für eine Miete wurde bisher bezahlt. Wie ist der Mietspiegel? Den brauche ich dann auch nicht mehr so kompliziert zu ermitteln, sondern mit dem Mietenkataster hätte ich die Zahlen unmittelbar vorliegen. Man könnte tatsächlich was machen, das ist aber bisher nicht gewollt.
Das ist ja, Herr Günther, sozusagen die Seite jetzt des Mieters. Aus der Sicht des Vermieters sieht die Welt natürlich auch ein bisschen anders aus. Wenn Bauen so teuer wird, wenn der Erwerb von Immobilien auch als Renditeobjekt ja fürs Alter, viele sind ja auch Kleinsparer, kaufst du dir irgendwie eine Wohnung und kommst nicht mal mehr ansatzweise auf die Rendite, die du brauchst, um den Kredit abzubezahlen, den du ja mutmaßlich hast, dann hast du ja nichts gewonnen.
Ja, nur
mit einer Mietpreisbremse.
Ja, wir sind natürlich in einer
Situation. Hast du keine weitere Wohnung? Du hast sozusagen.
Ja. Ja, du vermietest nicht mehr, sondern du verkaufst.
Sie geht ja nicht
dann
für Neubau.
Ja, zudem sind wir natürlich in einer Situation, wo alle Wohnungen, die heute vermietet werden, die, ich sag mal, bis vor 10, 12 Jahren gebaut wurden, die verdienen sich heute dumm und dusselig. Machen wir uns nichts vor. Wenn die einen Mieterwechsel nur mal drin hatten in dieser Zeit, die haben ihre Wohnung irgendwann gebaut mit einer kalkulierten Miete im Neubau damals von vielleicht 9 bis 11 Euro. Wenn da jetzt der Mieter auszieht und sie können wieder vermieten, also neu vermieten, dann liegen die aber locker in vielen Städten eben bei 14, 15, 16
Euro. Beim Neubau?
Sie reden jetzt ein Bau, der damals gebaut wurde.
Okay.
Wenn wir auf Wohnungen gehen, die in den 70er, 80er Jahren gebaut wurden, das sind für viele Unternehmen und für viele private Kleinvermieter Wohnungen, die richtig Geld bringen, wenn die ordentlich gepflegt sind und die Miete nur ganz vorsichtig angepasst wurde. Das heißt, die verdienen selbst bei einer Miete von 6 Euro richtig Geld. Und wenn die dann auf 9 Euro erhöhen können jetzt, dann liegen die natürlich super da.
Das verstehe ich, diese Generation. Aber wenn wir jetzt über die junge Generation reden, die gerade aufbauen, hier Start-up gründen und sagen, okay, jetzt muss ich mein Geld mal ein bisschen anlegen, will später nicht dem Staat auf der Tasche liegen, will irgendwie seriös versuchen, durchs Leben zu kommen und ein bisschen Vorsorge zu machen, dann sieht die Welt ja ganz anders aus. Die kaufen ja zu ganz anderen Preisen.
Das ist exakt die Situation, die wir im Moment haben, weshalb der Bau eben derart runtergegangen ist. Wenn eben unter den gegenwärtigen Marktbedingungen und der gelebten Baupraxis der letzten Jahre, das müssen wir dazu sagen, da sind also Projektentwickler daran beteiligt, da sind Bauträger daran beteiligt, dass so aufwendig gebaut wurde. Und wenn dann eben Mieten bei rauskommen oder auch Verkaufspreise, die nicht mehr am Markt durchsetzbar sind, ja, dann stellen die Leute die Bautätigkeit eben ein.
Das meine ich doch.
Das ist das, was im Moment genau passiert.
Und können Sie noch einmal, bevor wir gleich Herrn Fleckel fragen, wie es in Österreich so läuft diesbezüglich, nochmal beschreiben, Herr Günther, in welchem Zustand ist die Bauwirtschaft gerade in diesem Land?
Ja, wir haben das ganz große Problem, dass die Bauwirtschaft anfängt, Kapazitäten abzubauen. In der Baustoffindustrie wurden schon Werke geschlossen und wir müssen da eigentlich dringend dagegen
halten. Weil die Nachfrage nicht da ist.
Weil die Nachfrage nicht da ist. Wir müssen eigentlich dringend dagegen halten, weil wir brauchen eben mehr Wohnungsbau als die 250.000,
die ganz kurz, wir bauen Kapazitäten ab, weil die Nachfrage nicht da ist, obwohl wir dringend neue und mehr Wohnungen bräuchten.
Genau.
Das ist der tödliche Kreislauf, in dem wir gerade
das
sind.
Das ist der Kreislauf, in dem wir im Moment stecken. Und den werden wir nicht aushebeln können, wenn nicht tatsächlich diese Bundesregierung jetzt sehr schnell Initiative ergreift aus meiner Sicht und ein Konjunkturprogramm Wohnungsbau auflegt. Denn das ist auch der einzige Bereich im Baubereich, wo wir wirklich freie Kapazitäten haben im Moment.
Frau Roberts, wussten Sie, dass das so mies ist?
Natürlich, ich beschäftige mich mit der Branche, mit den Zahlen.
Ja. Wie wollen Sie das denn aufbrechen?
Wir werden investieren und massiv in den Wohnungsbau weiter investieren. Aber wir müssen auch die Baukosten runterbekommen, weil der Staat kann nicht alles mit Geld zuschütten. Das heißt, die Baukosten kriegt man auf der einen Seite über die Normen adressiert, aber auch über die Art und Weise, wie wir bauen. Früher war das Stein auf Stein. Heute wird vorgefertigt, wie man das bei Autos kennt. Seriell modular heißt es. Da werden dann schon die Wände gesägt, da wird das Kabel verlegt und dann geht das super flott und auch noch viel günstiger.
Von der Fachkraft, die wir nicht haben?
Natürlich brauchen wir auch noch den Zimmermann und ein paar Handwerker an Bord, weil das wird ja nicht vom Roboter alles gebaut.
Aber wo kriegen wir die her?
Naja, es wird auf jeden Fall weniger Fachkräfte benötigt, weil automatisiert und industrialisiert wird. Mhm. Und die Fachkräfte ist ein anderes Thema. Da müssen wir uns auch bemühen, dass natürlich noch Leute ins Handwerk auch mit reingehen und Leute auch auf dem Bau sind.
Wie machen Sie das? Wie überzeugen Sie junge Leute, doch jetzt lieber Dachdecker zu werden statt Influencer?
Ich erlebe zum Glück, ich war letzte Woche noch beim Holzbaupreis in Hannover, da waren ganz viele junge Zimmerer, die gerade ihren Meister machen. Mhm. Also Leute haben auch Lust, was zu schaffen.
Ja, es gibt sie.
Mein Vater ist Schlosser gewesen, das ist ein toller Beruf und wir brauchen natürlich all die Leute, die im Land anpacken und nicht nur die, die studieren oder hier in Talkshows sitzen wie wir.
Aber Herr Günther, wie viele fehlen uns, wie viele haben wir?
Im Wohnungsbau oder an Menschen?
Ja, Menschen. Ich meine, wie viele Leute fehlen uns in der Bauindustrie, Facharbeiter? Also die Erfahrung auch aus Corona ist ja, wenn die Leute erst mal weg sind, kommen sie auch nicht wieder zurück.
Das ist genau das Problem, was der Bauwirtschaft im Moment droht. Weil es gibt immer noch viele Unternehmen, die händeringend Mitarbeiter suchen. Mhm. Von der Demografie her haben wir eine Situation, dass jedes Jahr 400.000 mehr Menschen in den Ruhestand gehen, als von unten nachrücken.
Genau.
Die Anwerbung im Ausland wird natürlich auch sehr schwierig, wenn wir den Leuten keine Wohnung anbieten können, wo sie dann eben auch tatsächlich wohnen können. Das heißt, das ist im Moment so ein kleiner Kreislauf, den müssen wir jetzt in irgendeiner Form durchbrechen. Und wie wir das Ganze am Ende mit dem Bau machen, das ist mir persönlich ehrlich gesagt egal. Nur ich warne davor, das Thema Holzbau so ganz hoch zu hängen. Der ist A, in der Vergangenheit immer 10% teurer gewesen als der Massivbau. Das ist das eine. Das zweite ist, wo wollen wir das viele Holz herkriegen? Das ist die nächste wichtige Frage. Und das, was man so denkt an Holzbau, das hört sich ja gut an, aber es ist im Grunde genommen ein Bau aus Holzständerbauweise. Rigipsplatten und Fermacellplatten, also faserverstärkte Platten außen, dazwischen Dämmmaterial und ganz viel verklebte Folien. Wie man das mal irgendwann wieder recyceln will, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel.
Okay, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber nochmal die, Sie merken, ne? Sie haben sich auch was eingelassen, ne?
So langsam wird's Ihnen klar. Aber da kriegen Sie mich nicht von weg, da bin ich fest von überzeugt, das kommt noch mehr.
Ja?
Absolut. Also wir sind in Rheinland-Pfalz zum Beispiel das waldreichste Bundesland. Wenn man mit Holz baut, dann speichern wir CO2.
Da sitzt ein Österreicher, der hat Wald ohne Ende.
Holz. Und da wird gar nicht viel mit Folien, das ist alles ineinander gesteckt. Also da können wir gerne mal eine Baustelle zusammen besuchen. Also da lasse ich nichts drüber kommen, aber es dürfen noch andere Materialien sein.
Aber nochmal Facharbeiter. Ich habe neulich mir eine Studie angesehen, das ist wirklich interessant. Ne? Wir haben ja sehr profitiert von Zuwanderung aus Osteuropa. Die Osteuropäer, insbesondere die Polen, sagen mittlerweile, wir haben das gleiche Thema, auch demografisch offensichtlich bedingt. Auch in Polen finden Handwerker, Handwerksbetriebe keinen Nachwuchs mehr, ist vorbei. Das heißt, diese Quelle der günstigen Bauarbeiter, Leute, die sich sozusagen das Gesäß abfrieren auf kalten, zugigen Baustellen, dieses Reservoir ist langsam erschöpft und ausgetrocknet, ist vorbei. Wie lösen Sie das? Woher kommen die Leute?
Deswegen finde ich, wir sollen auch nicht nur ins Ausland schauen, sondern auch mal in unser Land. Wir haben viele Jugendliche, die verlassen Schulen ohne Schulabschluss. Wir müssen rein.
50.000.
Ja, ist doch.
Ja, aber das rettet sie nicht.
Naja, die sollen ja jetzt nicht alle ins Handwerk, aber wir müssen doch mal anfangen zu kämpfen, auch um die Leute, die da sind, die hier sind, die auch vielleicht im Bürgergeld sind, denen wir auch noch mal sagen können, Mensch, wir brauchen jetzt hier jeden und jede und im Handwerk erst recht.
Wir geben 50 Milliarden mittlerweile für Bürgergeld aus jedes Jahr. 52 Milliarden, glaube ich sogar. Das ist sehr viel Geld.
Absolut.
Und gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel und Menschen an jeder Ecke, die uns fehlen. Wie passt das zusammen?
Deswegen sagen wir auch Qualifizierung vor Drehtür. Früher haben wir gesagt, Mensch, du kriegst jetzt irgendeinen Job zugewiesen, dann hast du vielleicht da 4 Wochen was zu tun und dann kommen die Leute und haben aber keinen Bock. Und wir sagen jetzt, worauf hast du denn Lust? Was ist denn deine Motivation, wo könntest denn du auch gut drin sein? Und dann geht's mal in die Ausbildung. Das ist auch das, was das Handwerk sagt. Wir müssen die Leute mal langfristig vermitteln und nicht nur einfach nur in irgendwo
reinstecken. Haben wir da so ein netto psychotherapeutische Beratungsgespräch? Oder wie läuft das dann?
So, nein, das geht natürlich.
Lust und so?
Nee, nicht, hast du vorbei. Lust? Das ist ein Kooperationsvertrag, den müssen beide Seiten eingehen. Das ist kein Freifahrtschein. Das ist eine Leistung, die Menschen brauchen und kriegen, die es wirklich nötig haben. Aber jeder, der kann, der muss auch mit anpacken. Und deswegen ist
auch
das
so ein Satz, den wir seit so vielen Jahren hören, Frau Münstermann.
Ja, ich Warum glaube, setzt die Frage, kannst du mal oder was möchtest du, ist sehr lange gestellt worden. Und Frau Baas aus Ihrer Partei wird jetzt die Frage beantworten müssen, wie es anders geht. Man kann es ja nett formulieren. Aber die Frage ist, wenn du arbeiten kannst, wenn das der Bedarf ist, den das Land braucht und es gibt nichts auf dem freien Markt, das du machen kannst, dann musst du das vielleicht machen und beziehst einfach sehr viel weniger staatliche Leistungen. Also ich glaube, das ist verknüpft mit allem anderen die wahre soziale Frage und die muss die SPD jetzt beantworten. Die haben sie ja schon mal beantwortet. Gerd Schröder hat das getan. Das hat die Partei damals an den Rand gebracht. Aber ich glaube, da muss die SPD insgesamt um Sachen wie Wohnen und so weiter zu lösen. Diese Frage muss man beantworten.
Da tickt Herr Günther ja auch eine ganz harte soziale Frage, ne? Genau in dem Bereich. Ich habe vorhin Sie zitiert, als ich sagte, da gibt es ein Gefühl von Unfairness und Ungerechtigkeit, das da entsteht. Warum?
Naja, wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg eine Regelung, dass die Bewilligungsmiete im sozialen Wohnungsbau bei 60% oder bei 2/3 der ortsüblichen Vergleichsmiete im Neubau liegt. Damit sind Sie natürlich ganz schnell in ganz vielen Städten in Baden-Württemberg bei einer Bewilligungsmiete im sozialen Wohnungsbau, die deutlich über 10 Euro liegt. Und Menschen in der Gastronomie, überhaupt im Bereich, wo wenig bezahlt wird, die können diese Mieten nicht bezahlen und müssen dann feststellen, wenn der Bau fertig ist, ich kann mir die Wohnung nicht leisten, aber die Bürgergeldempfänger ziehen ein, weil die Jobcenter diese Mieten zahlen. Also wir haben ja festgestellt vor 2 Jahren, dass tatsächlich in Süddeutschland, gerade in den wirtschaftlich prosperierenden Regionen, die Mieten, die die Jobcenter zahlen, also die Kosten der Unterkunft, die übernommen werden, deutlich über der Durchschnittsmiete liegen.
Und das kann eigentlich das, was der Staat bezahlt, liegt deutlich über dem, was
an Durchschnittsmiete dort gezahlt wird. Also wir haben
Situationen, dann funktioniert ja der ganze Markt nicht mehr.
Nein, der Markt funktioniert da nicht. Da ist in Teilen der Staat schlicht und einfach erpressbar, weil er muss ja die Leute irgendwo unterbringen. Wir versprechen im Grunde genommen Wohnen für alle. Steht zwar nicht im Grundgesetz, aber eigentlich ist das ungeschrieben, dass Wohnen ein Grundrecht ist.
Das ist doch auch gut.
Das ist super. Nur der Staat verspricht damit etwas, was er nicht hat, nämlich Wohnungen. Die Hoffnung war, dass man sie dann eben entsprechend anmieten kann, wenn es notwendig ist. Wir sind jetzt aber in einer Situation, wo Wohnungen extrem knapp sind. Mhm. Und wenn ein Gut knapp ist, dann passiert das, was in der Marktwirtschaft üblich ist.
Geht der Preis nach oben?
Das wird teuer.
Naja, und Studenten, die teilweise in Städten sind, leben in Zelten kurzzeitig, weil es keine Wohnungen gibt, die sie auch nur annähernd bezahlen könnten. Also
nochmal,
das ist ein Gewicht, was nicht
aufgeben wird. Gegen diese Ungerechtigkeit, die Herr Günther gerade beschreibt, Frau Huberts, was tun wir dagegen?
Also mir ist es wichtig, dass wir jetzt nicht anfangen, die Gruppen gegeneinander auszuspielen. Die Studenten brauchen genauso eine Wohnung wie die Azubis und die Rentnerinnen und Rentner. Deswegen müssen die arbeiten können, es auch tun, bin ich hier komplett d'accord. Und da werden wir jetzt auch noch mal das Bürgergeld überarbeiten. Aber wir haben ja eine Antwort.
Wenn Sie sagen, müssen es auch tun.
Absolut.
Was heißt, also wir tun auf müssen oder wir führen dann erstmal dieses kleine nette Beratungsgespräch, das Sie eben angedeutet haben, worauf hättest du denn mal Bock und so, sondern müssen. Du musst dann.
Es ist ja nicht ein Beratungsgespräch, worauf hast du denn mal Bock, sondern wie kriegen wir das jetzt miteinander hin?
Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit Menschen in dieser Notsituation auseinander auch gesetzt haben. Das ist ja auch nicht immer alles freiwillig.
Jetzt spielen Sie gerade eben hier irgendeinen schwarzen Peter zu. So ist das nicht gemeint. Ich meine, es gibt ja diesen dramatischen Widerspruch in diesem Land, den wir irgendwie politisch nicht aufgeklärt kriegen. Nämlich den Widerspruch zwischen Rekordzuwanderung Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Einer der Gründe, warum auch der Wohnungsmarkt ja so unter Druck ist. Die Leute müssen ja irgendwo wohnen. Und gleichzeitig fehlen uns an allen Ecken und Enden die Menschen. Und drittens geben wir 52 Milliarden für Bürgergeld aus. Sie verstehen mein Thema.
Absolut. Deswegen zum Beispiel die Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir haben den sogenannten Jobturbo, damit das auch mal schneller gelingt. Damit es nicht erst in Sprach... Der zeigt schon erste Erfolge. Mhm. Aber ja, ich bin auch ungeduldig. Da geht sicherlich auch noch ein bisschen was schneller. Aber eine Antwort würde ich noch gern geben. Wir haben ja mit dem Wohngeld und der Reform noch eine ganz große Sache aufgebaut. Nämlich da, wo man arbeiten geht und sich die Wohnung trotzdem nicht leisten kann, da bekommt man die Unterstützung. Das ist das Wohngeld. Weil mir ist es auch ganz wichtig, als Bauministerin, die Leute da auch zu unterstützen.
Frau Huberts, also Sie sind doch... Sie kommen auch aus der Wirtschaft.
Absolut.
Das ist doch nicht das Selbstverständnis eines Menschen, der morgens aufsteht, zur Arbeit geht und abends wieder müde nach Hause kommt, dass er dann noch am Ende zum Staat gehen muss und bitte, bitte, bitte sagen muss und zahlt mir bitte den Rest obendrauf. Mein Selbstverständnis war das nie und von niemandem hier in der Runde. Menschen wollen, das hat ja auch was mit Würde zu tun, Entschuldigung.
Deswegen müssen wir da auch wieder hinkommen, indem wir bezahlbaren Wohnraum haben, indem wir steuerlich die entlasten, die sich hart reinhängen und trotzdem nicht über die Runden kommen. Aber ich kann Ihnen doch jetzt auch nicht sagen, sitzen Sie mal als Abgeordnete in der Bürgersprechstunde und da sitzt ein Rentner vor Ihnen und der sagt, Frau Huberts, ich kann den Herd nicht mehr anmachen, ich kann es mir nicht leisten. Und wir haben ihm geholfen, den Wohngeldantrag auszufüllen. Der ist übrigens auch noch zu kompliziert. Der kriegt jetzt 300 Euro mehr.
Ja, das ist um Gottes Willen völlig in Ordnung.
Ja, und bevor wir nicht die Renten stärken, bevor wir nicht sozusagen mehr Netto vom Brutto haben und mehr bezahlbaren Wohnraum, müssen wir doch das Problem dennoch adressieren.
Aber der Jobturbo, das muss man einfach mal sagen. Ja. Herr Heil, Hubertus Heil, nun nicht mehr Minister, hat das verantwortet in der Ampel für die SPD. Und es funktioniert gar nicht. Nee. Und auch SPD-Ministerpräsidentinnen sagen vor Ort, dass die Ungerechtigkeit, dass ukrainische Flüchtlinge, die zurechtgeflüchtet sind und denen wir hier Schutz gewähren, aber dass die ins Bürgergeld aufgenommen wurden, hat man, glaube ich, parteiübergreifend erkannt, war ein Fehler und hat für viel, viel Unmut und Kosten gesorgt. Jetzt haben Sie sich ja vereinbart, dass also künftig das Asylbewerberleistungsgesetz da auch wieder zieht. Aber dann muss man vielleicht auch mal ehrlicherweise sagen, stimmt, hier haben wir jetzt geirrt, der Jobturbo funktioniert nicht und es gibt keine Ausbildung über 3 Jahre hinweg, sondern wir brauchen die Leute jetzt in den und den Jobs und dann müssen sie es nehmen, wenn es jetzt keine alleinerziehende
Mutter
ist. Wir
finden ja auch keine Leute für unqualifizierte Jobs.
Nein,
also,
das ist
Teller waschen, all die
aber
Dinge.
Aber da muss der Staat doch irgendwann sagen, das ist mein Recht, das zu tun. Ich biete Schutz, ich biete Wohnraum, also fordere ich was. Und da, finde ich, wird die Frage der SPD sein, auch für 2029. Beantworten Sie das in einer Weise, die ja nicht unsozial sein muss, aber die einfach mal ehrlich sein muss. Und wenn ich Turbo schon höre, kriege ich irgendwie, also es gab nur Turbos, bei der SPD gibt es immer gute
Kita-Gesetz
oder gute Wohnungsgesetz. Deutschland-Tempo, auch schlimm. Nein, das ist wirklich, und jetzt sagt Friedrich Merz, muss Schlag auf Schlag gehen. Lars Klingbeil sagt Tempo, Tempo, Tempo. Das sagen Sie auch, haben Sie vorhin getan.
Haben Sie ja recht.
Aber das fordern doch immer alle.
Ja, da haben Sie recht. Nur was passiert, wenn es dann nicht kommt? Dann ist die Enttäuschung noch so viel größer.
Ja.
Genau, man weckt Erwartungen. Bis zum Sommer geht die Wirtschaft an und so. Vorsicht, ich würde manchmal ein bisschen warnen und vielleicht eher sagen, was kann ich denn machen, was ich jetzt gar nicht versprechen muss, sondern wo könnte ich Dinge, die ich als Staat falsch gemacht habe. Und ich glaube, bei dem Thema Bürgergeld ist so viel schiefgelaufen in den letzten 3 Jahren, also vom Wording bis hin zur Umsetzung. Da könnte man anfangen und es würde gar nichts kosten.
Selbe und das Thema Bürokratie. Auch. Vielleicht kann die auch mal in die Show kommen und das ein bisschen erläutern.
Sagen, Sie müssen sich jetzt auch noch für Arbeit und Soziales verantworten. Sie hätten viel zu tun eigentlich. Ne, in diesem,
wir müssen es gemeinsam hinkriegen, weil ansonsten, das ist jetzt noch ein Schuss für die Demokratie und der muss sitzen.
Wirklich?
29.
Das ist auch so ein Satz, der die ganze Zeit fällt.
Aber ich fühle die Verantwortung, wirklich.
Aber dieser letzte Schuss für die Demokratie, mir macht das immer ganz nervös, wenn ich das höre.
Aber die Menschen merken doch im Land, es funktioniert nicht.
Die Menschen hätten aber
träge.
Ganz gerne ganz einfache, pragmatische Antworten auf ganz einfache, simple Dinge.
Ja, aber ich glaube, die Welt ist manchmal nicht so einfach.
Wir hatten neulich Jason Stanley hier, das ist ein sehr bekannter amerikanischer Philosoph, der sagte, Politiker sollten, also sinngemäß, sollten die Latte manchmal ein bisschen tiefer hängen und einfach nicht immer so auf so einer Metaebene durchs Weltall fliegen, irgendwie, sondern einfach sagen, Amerikaner interessieren sich im Zweifel weniger für Demokratie als vielmehr für die Preise ihrer Eier, die sie jeden Morgen kaufen.
Absolut. Ich glaube auch, wir haben manchmal überhöhte philosophische Debatten geführt in Berlin, in was weiß ich wo. Und es muss wieder darum gehen. Und ich finde, Wohnen ist deswegen ein sehr handhabbares Thema.
Genau.
Und das kann man dann auch spüren. Da kann man eine Tür aufschließen, da kann man eine Baustelle sehen und die Bagger, die wieder rollen müssen.
Die Bagger müssen wieder
rollen.
Das ist
auch so ein...
Auch so ein Satz, Frau Wurz.
Ich werde hier nur für alle meine Sätze. Wenn es konkret ist, ist nicht gut. Wenn wir
aber ich weiß nicht, wie viele Bagger Lars Klingbeil schon hat rollen lassen in den letzten Wochen. Also,
dann geht's doch wieder voran.
Und die Faxgeräte gehören abgeschafft. Das ist auch, das hat Olaf Scholz immer gesagt.
Die haben wir hoffentlich. Also ich habe noch keins gesehen in meinem Ministerium.
Wer macht das eigentlich, Frau Huberts? Gibt's da jemanden, der so diese Sprüche dann so aufschreibt und sagt, pass auf, wenn wir jetzt rausgehen, sagen wir Turbo, irgendwas mit Turbo. Turbo geht immer, sag irgendwas mit Baggern, die müssen rollen und so. Dann
das
sag doch irgendwann Deutschland-Tempo.
Nee, also das war mir wirklich auch ein wichtiges Thema. Mein Vater hat damals Bagger zusammengebaut als Schlosser.
Okay.
Und ich fand, das war dann auch ein schönes Bild zu sagen, seine
das
Tochter
stimmt.
sorgt dafür, dass vielleicht auch wieder ein paar Bagger
okay,
rollen.
Okay, das kaufe ich.
Aber ich will jetzt hier auch keinen Verkaufsschlager top nee,
nee, nee, nee.
Irgendwie.
Nee,
gut, sind, dann ist in Ordnung. Das ist
die Floskel von Ihnen gekauft.
Okay,
nehme ich mit. Herr Fleckl, wie ist denn in Österreich eigentlich? Wie läuft es denn da so auf dem Bau? Sie haben ja, Wien hat ja ein ganz interessantes Modell.
Wien hat ein ganz interessantes, historisch gewachsenes Modell, weil das sogenannte Rote Wien in den 1920er bzw. 30er Jahren sehr viel Gemeindewohnungen gebaut hat, damals schon in
der Gemeindebau, der berühmte.
Genau, in 11 Jahren ca. 60.000 Gemeindewohnungen. Ein ganz bekannter Gemeindebau ist wahrscheinlich der Karl-Marx-Hof in Wien.
Ich kenne das Lied von Wolfgang Ambros, die der Blume aus dem Gemeindebau, das kennen Sie auch.
Genau, der etwas mehr als einen Kilometer lang ist.
Ja.
Aber im Grunde ist die Situation, also Wien mit einer, die große Ausnahme, es gibt über 200, circa 220.000 Gemeindewohnungen in Wien und es gibt sehr viele Genossenschaftswohnungen.
Und die sind günstig?
Die sind günstig. Ja.
Und wie ist das mit, ich lese das immer wieder, dass auch sozusagen das Wiener Modell ist jetzt auch nicht so, dass nur das Gelbe vom Ei, weil es sowas wie Besitzstandswahrung gibt. Also wenn du dann so eine Wohnung erstmal hast.
Genau.
Dann tust du alles, um da nie wieder rauszugehen.
Zum einen die Besitztransparenz, man kann die Versuche, sie weiterzugeben, die Versuche vielleicht dann doch auch Personen unterzubringen, die das laut Gesetz so nicht dürften.
Die nicht berechtigt sind.
Nicht berechtigt werden. Da poppen dann alle paar Jahre auch von Prominenten irgendwelche Fälle auf. Das ja, beziehungsweise zweiter Punkt, es kann dann auch wieder so in diesem großen Stadt-Wien-Konglomerat kann es dann auch wieder zu Untersuchungen kommen, ich nenne es jetzt mal höflich, Untersuchungen, weil vielleicht bei den doch irgendwo beim Sanieren etc. in diesem großen Stil, bei diesen vielen hunderttausenden Wohnungen dann doch der eine oder andere Günstling zum Zug kam und so weiter. Also das löst schon.
Aber ist nicht einer, weil Sie gerade Günstling sagen, ist nicht einer von denen gerade in Bau gewandert? Der ehemalige Finanzminister? Hat er nicht profitiert beim Verkauf von genau solchen Wohnungen?
Sie genau.
Karl-Heinz Grasser?
Karl-Heinz Grasser seit Anfang dieser Woche in Innsbruck in Haft, musste seine Haft antreten nach einem extrem langen Prozess beziehungsweise Ermittlungen, die jetzt mehr als 15 Jahre gedauert haben.
Und da ging es um Millionen. Jetzt reden wir über Milliarden. Und über einen Milliardenbetrug, eine Milliardeninsolvenz. Sie sagen, die größte Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte. Noch mal ein bisschen nachgerechnet und nachgebessert. Um wie viele Milliarden geht es im Fall Benko mittlerweile? 20 Milliarden?
An die 30 wahrscheinlich
30.
Schon. Ja, ja.
Okay. Genau. Um ganz kurz noch mal ein bisschen zusammenzufassen und zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Ein paar Bilder in der Rückschau noch mal. Innsbruck im Januar 2025. Der Immobilientycoon René Benko wird von der Polizei festgenommen. Die Vorwürfe unter anderem schwerer Betrug, Verschleierung von Vermögen, Bilanzfälschung. Der vorläufige Höhepunkt in einem der spektakulärsten Wirtschaftskrimis Europas. René Benko stammt aus einfachen Verhältnissen. Im Innsbruck der 90er Jahre verdient er als Teenager bereits sein erstes Geld, indem er dabei hilft, marode Dachböden zu sanieren. Trotz abgebrochener Schule und ohne Studium baut er mit großem Ehrgeiz die Signa-Gruppe auf, ein Firmengeflecht aus tausenden Gesellschaften, Stiftungen und einer Holding.
Diese Grundhaltung von vielen, dass wenn erfolgreichen Leuten was passiert, man sich freut, die ist da. Daher werden auch natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer René Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ihnen die Freude nicht machen werde.
Das Prinzip, Benko kauft Immobilien in bester Lage, renoviert Häuser, steigert damit ihren Wert und vermietet oder verkauft sie dann wieder mit Gewinn. Am Ende reicht das Imperium von Berlin bis nach New York. Dazu gehören Luxusimmobilien wie das Chrysler Building, das KDW, das Oberpollinger in München, das Goldene Quartier in Wien. Benkos Vermögen wird zwischenzeitlich auf 5,4 Milliarden geschätzt. Banken, Versicherungen und Konzernlenker wie Deutschlands reichster Mann Klaus-Michael Kühne sind fasziniert von diesem charismatischen jungen Innsbrucker und seinen Renditeversprechen. Und er pflegt gute Kontakte zu Politikern.
René Benko hat da mal eine interessante Aussage getroffen. Er hat nämlich gemeint, früher musste ich zur Politik und heute kommen alle zu mir.
Im Zuge hoher Baukosten, steigender Zinsen und Energiekosten gerät das Unternehmen zunehmend in Bedrängnis. Die Kaufhauskette Galeria Kaufhof, die er einst retten wollte, muss zahlreiche Filialen schließen. Tausende Arbeitsplätze gehen verloren. Und der Baustopp des Elbtowers in Hamburg wird zum Symbol des Scheiterns. Ende 2023 muss die Signa Insolvenz anmelden. Die Pleite des Immobilienkonzerns gilt als eine der größten in der Geschichte Europas. Der Gesamtschaden soll bei fast 30 Milliarden liegen. Jetzt ermitteln Behörden in Österreich, Deutschland, Italien und Liechtenstein unter anderem wegen Betrugs- und Untreueverdachts. Benko sitzt in Untersuchungshaft, streitet die Anschuldigungen aber ab. Hat Benko nur hoch gepokert oder hat er systematisch betrogen, gelogen und getäuscht? Das ist die Frage, Herr Fleckel. Sie sagen, dieser Benko war ein Menschenfänger. Wie hat er das gemacht? Wie kriegt man solche Hochkaräter wie Klaus-Michael Kühne, aber auch einen Peugeot-Erben, meine ich, und andere. Mhm. Ich habe die Story mal in einer langen NZZ-Geschichte mal gelesen. Das ist wirklich faszinierend. Also dieses Kartenhaus, das er sich da zusammenbaut. Du überzeugst erst einen Milliardenerben, genau, und damit gehst du dann zum nächsten und sagst, guck mal, der ist auch dabei und wächst sozusagen, genau, und spielst mit der, genau, Gier der Leute nach, genau, dem Motto, oh, wenn Peugeot dabei ist, dann muss Kühne aber auch dabei sein. Ist das die Idee?
Genau. Da gibt es mehrere Punkte. René Benko hat, das ist ein großartiges Verkaufstalent. Er hat das Verkaufen gelernt beim Allgemeinen Wirtschaftsdienst als Schulabbrecher in Innsbruck der 90er Jahre. Er war sehr erfolgreich in diesem Tun. Er hat,
wie hat er angefangen? Was hat er gemacht? Dachböden saniert, lese ich immer.
Er hat nebenbei Dachböden ausgebaut, hat mit einem Baumeister zusammengearbeitet, hat sich dessen Ferrari ausgeborgt und bewusst auch in Parkbuchten geparkt, um abgeschleppt zu werden, damit über ihn andere Zeit, späte 90er Jahre, aber über ihn auch gesprochen wird. Er ist im Kamelhaarmantel nach Wien geflogen und mit seinem damaligen AWD Westösterreich-Chef, an seinem Westösterreich-Chef vorbei, der hat uns die Geschichte damals erzählt. Da gab es noch First-Class-Flüge auf dieser kurzen Strecke Innsbruck-Wien. Hat aber schon bewusst diesen großen Auftritt gehabt. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, was die Investoren betrifft, das sind ja, wie Sie richtig gesagt haben, sehr erfolgreiche, zum großen Teil ältere Herren. Und ich meine, dass auch Klaus-Michael Kühne mit seinem Riesenerfolg nie diesen Erfolg gehabt hätte, hätte er bei anderen Investments, Stichwort Lufthansa etc., so hingesehen wie bei René Benko. Das System hat funktioniert, dass sich diese älteren, sehr erfolgreichen Unternehmer auf die anderen immer verlassen haben. Es kam daher Peugeot und ein anderer hat sich gedacht, na, wenn der Robert Peugeot und seine Familienholding da einsteckt bei der Signa, die werden doch eine Due Diligence, also eine genaue Prüfung der Bücher gemacht haben. Und wenn Mubadala einsteigt oder milliardenschwere Fonds aus dem arabischen Raum Geld geben, dann werden ja die Bücher genau geprüft haben. Die haben ja ihre Büros in Paris, in London, an den Finanzplätzen. Die werden doch das getan haben. Und das ist nicht passiert. Ein wesentlicher Punkt ist, dass René Benko nicht jetzt, wenn er auf einer Bühne war, jetzt nicht die große Masse begeistern konnte. Aber er hat das sehr meistens im persönlichen bilateralen Gespräch gemacht, auch mit den Investoren. Kaum hat er gemerkt, es kommen Fragen, es kommt ein Fragenkatalog aus Paris oder aus Hamburg oder von Thorsten Töller, dem erfolgreichen Fressnapf-Gründer. Die Frage war ein christlicher Stieger, ne? In seinen völlig überdimensionierten Privatjet, ist in der Sekunde weg, um da wieder für Beruhigung zu sorgen. Es gab nämlich, und das muss man auch dazu sagen, es hat ja viel früher begonnen, interne Probleme zu geben. Es hat nur niemand mitbekommen, weil mit einer ziemlich besonderen Aggressivität, wie ich es in fast 30 Jahren Investigativjournalismus nicht erlebt habe, auch mit Medienanwälten und so weiter, alles versucht wurde im Keim zu ersticken, was an Kritik kommen könnte. Aber wir haben nicht zu vergessen den ehemaligen Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Und der ist einer der ganz wenigen, der schon 2016, 2017
gemerkt hat,
ja, ja, da ist etwas faul. Er ist auch einer der ganz wenigen, die da nicht mit Verlust ausgestiegen sind aus dieser Nummer. Ja, es ging ganz schnell, auch wieder im Treffen am Tiroler Nebenwohnsitz des Wendelin Wiedeking. Und da musste aber auch Benko schon damals, hat er immer versucht, einen Flächenbrand zu vermeiden. Da gab es dann schon, weil es gab schon einen anderen Investor damals, der auch schon ein bisschen kritischer wurde. Mhm. Und er konnte es sich aber auch nicht leisten, in diesem Spiel zwei oder drei auf einmal auszuzahlen. Mhm. Ja.
Können Sie mal beschreiben, welche Rolle dieser Lifestyle, dieses Auftreten, das Sie gerade beschreiben, der Kamelhaarmantel, die First-Class-Flüge von Innsbruck nach Wien, der Ferrari, der ganz bewusst im Halteverbot geparkt wird, um abgeschleppt zu werden, damit auch jeder sieht, mit wem du da oder mit was du da vorfährst. Was war das für ein Lifestyle, den Benko zelebriert hat? Das ist das Haus, glaube ich, in der Nähe von Innsbruck. Ne, in das ist
die Villa, die zwischenzeitlich mit 86 Millionen in den internen Büchern der Stiftung bewertet
mit
war.
Mit wie viel?
86 Millionen Euro.
Ja. Was ist die wirklich wert?
Es wurde wahnsinnig viel investiert. Mittlerweile ca. 60 Millionen, aber ja, über Bewertungen kann man natürlich trefflich streiten, aber es ist mit extremem Aufwand. Allein die Inneneinrichtung, habe ich zuletzt darüber berichtet, rund 8 Millionen Euro Silberbesteck für 300.000 Euro. Das ist alles über Stiftungen gelaufen. Das ist zwar von René Benko und seiner Ehefrau ausgesucht worden, aber mittlerweile wird behauptet, auch das würde quasi von der Stiftung bis zu den Handtüchern und der Bettwäsche sei das auch von der Stiftung vermietet worden, was natürlich, könnte man meinen, eher lebensfern ist.
Also macht man, um sagen zu können, ich habe ja nichts mehr. Ich bin genau. Ja quasi mit ihm. Das ganze Vermögen sind Stiftungen.
Natürlich diese ersten Auftritte als Ferrari muss man schon jetzt auf der Zeitachse sehen. Das waren dann schon noch die späten 90er Jahre. Aber auch zuletzt musste dieser Lebensstil, auch dieser überdimensionierte Jet, diese 64 Meter Yacht, die noch um 2-3 Meter größer war als die des reichsten Deutschen Klaus-Michael Kühne, die musste sein, um auch damit quasi die gewisse Fragen gar nicht gestellt das werden. Weil wenn ich auf so einem Level spiele, mit einem 1000 Quadratmeter Penthouse, dann noch in Wien mit einem quasi Palast auf diesem Upper West, den er sich geleistet hat, wo Leute, mit denen ich gesprochen habe, die drinnen waren, gesagt haben, jetzt ist er 1,5 Jahre vor dem quasi Zusammenbruch der Signa, jetzt ist er in anderen Sphären, jetzt ist er nicht einmal mehr mit einer Zehe auf dem Boden, also mit Gold im Marmor, also es war völlig absurd, damit sich gewisse Fragen nicht mehr stellen.
Ja. Ich habe irgendwo gelesen, ich habe so eine Zahl im Hinterkopf, die bei mir da gerade aufleuchtet, über 1000 Firmen, kann das sein?
Ja, es waren circa 1000 460, okay. 1500 Firmen kurz vor dem Zusammenbruch Ende 2023.
Und ich fand interessant, das ist auch etwas, was ich irgendwo im Hinterkopf habe, weiß aber nicht, ob es stimmt. Du machst folgenden Trick, du machst zwar Bilanzen dieser ganzen Firmen, aber du machst keine Bilanz der Holding, der Signa insgesamt.
Keine konsolidierte Konzernbilanz.
Also das ist quasi so ein
finanzielles Gruppenbild.
Das heißt, keiner konnte da mehr durchsteigen, genau. Ja?
Ein vergleichbarer, also von der Größe her damals noch einmal deutlich eine andere große Nummer, aber in Red Bull in Österreich hat natürlich eine konsolidierte Konzernbilanz. Die wissen intern, wenn das Geschäftsjahr am 31. Dezember beendet ist, wissen sie intern schon am 10. Jänner, wie es aussieht und wie die 146 Tochterfirmen weltweit performt haben und was dann an 550 Millionen Euro Steuern zu bezahlen sind mal. René Benko hat das nicht getan. Er hat das System Signa hat so ausgesehen, dass man mit extrem hoher Energie und schon viele, viele Jahre zurück versucht hat, genau das zu vermeiden. Man hat mit Steuerberatern und so weiter, mit gut teuer bezahlten Beratern versucht, diese Konsolidierungspflicht immer wieder zu umgehen. Das heißt, es gab diese einzelnen Firmen.
Ja.
Und wenn man will, kann man sich im öffentlichen Firmenbuch ansehen, allerdings nicht so genau. Und dann hat man noch diese Jahresabschlüsse, die einzelnen nicht beim Firmenbuchgericht hinterlegt, zum Teil über Jahre. Und jetzt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, da hat man dann einen Plan entwickelt, einen internen 6-7-8-Punkte-Plan, wie die Geschäftsführer und Vorstände, die alle 2 Monate nach österreichischem Recht Strafe dafür bezahlen müssen, weil sie ja persönlich haften, das quasi als Spesen von der Steuer absetzen können. Also das ist das I-Tüpfelchen auch und das hat letztlich auch zu diesem, das ist dann alles nochmal so wenige Monate vor diesem Konkursdomino in diesem Signa-Reich alles aufgekommen.
Christoph Stadelhuber, der ehemalige CEO, gibt einen interessanten Ton von dem O-Ton, in dem er das Geschäftsprinzip folgendermaßen erklärt. Wir hören mal kurz rein.
Wenn Sie hernehmen, die höchsten Büromieten in der Innenstadt liegen irgendwo rund um die 25 Euro. Und da stellen wir jetzt, dass wir da vorne ab dem ersten Stock Büromieten 25 haben. Die höchsten Retailmieten sind auch hier am Platz. die sind jenseits von 300 Euro. Was muss ich tun? Ich muss schauen, dass ich den Retailer in den ersten oder in den zweiten Stock ziehen kann, so wie es beim Louis Vuitton passiert ist. Und dann habe ich nämlich deutlich höhere Mieten im ersten und im zweiten Stock im Vergleich zu einer Bürovermietung. Und in Summe haben wir bei jedem Haus die Miete von vorher gegenüber der Fertigstellung vervierfacht.
So funktioniert das Modell Benko Signa.
Klingt ganz einfach, oder?
Na super. Das haben alle geglaubt?
Nein, das haben nicht alle geglaubt, aber die, die es nicht geglaubt haben, also vor allem der Mitbewerb, ist auch eigentlich damit nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Also im Prinzip sprechen wir hier von quasi Wetten auf die Zukunft. Man erhöht diese Mieten, so wie es der ehemalige
Geschäftsführer
Stadlober beschreibt, geht zum lässt es neu bewerten und geht aber mit diesen höheren Mieten, logischerweise gibt es eine höhere Bewertung, dann geht man zur Bank, holt sich das Geld und steckt es in das nächste Gebäude.
Klassisch einfach gesagt.
Funktioniert ja. Das Spiel. Ja.
Wir haben ja hier in Hamburg, weil wir in Hamburg sitzen, wir haben ja hier auch mit Signa und Benko was zu tun. Da sehen wir es im Hintergrund. Das ist diese berühmte Bauruine. Hier sollte ein riesiges Projekt entstehen. Steht jetzt still. Ich fahre da manchmal vorbei. Da brennt seit Jahren das Licht. Ich weiß gar nicht, wer die Stromkosten bezahlt. Ein sehr berühmter SPD-Mann, glaube auch mal Kanzler sogar, Roberts, hat sehr an dieses Projekt geglaubt. Wir hören mal kurz rein, ja?
Ich bin begeistert von dem Entwurf der Architekten. Es ist ein Entwurf der Meisterklasse und ein Entwurf für diesen Standort, auch für Hamburg. Für uns war wichtig, und es war ein Teil der Prüfungen, die vorgenommen werden mussten, dass das auch realisiert werden kann und es hinterher auch tatsächlich zu diesem Gebäude kommt. Da sind wir uns nun ganz sicher. Das Unternehmen ist finanzstark, hat ein A-Rating und hat auch der Stadt Hamburg eine Garantie gegeben, in ausreichender Größenordnung, sodass wir sicher sein können, dass dieses Haus auch gebaut wird.
Also da wird mehrfach betont, wie sicher dieses Haus gebaut werden wird. Jetzt sieht es immer noch so aus. Noch ist, glaube ich, unklar, Frau Huberts, haben Sie irgendwie Pläne mit dem Ding?
Nee, ne? Nein, aber ich muss einfach sagen, das tut weh, das zu sehen, zu hören, wie betrügerisch da vorgegangen wurde, wie man da Luftschlösser gebaut hat, wie man auch die Menschen...
Und wie die Politik darauf reinfällt.
Und deswegen müssen wir jetzt auch genau schauen. Es wird ja, die Gerichte sind dran, er sitzt in Untersuchungshaft. Was ist da schiefgelaufen und wie verhindern wir, dass sowas nicht nochmal passiert?
Bisher viele Spekulationen, ne? Vieles Mutmaßungen. Benko sitzt ja im Gefängnis, noch gab es keinen Prozess. Aber die paar Dinge, die man so weiß, die haben es auch tatsächlich in sich. Kühne, anderer Hamburger, wichtiger Player in diesem ganzen Imperium, Fleckel, hat es dann am Ende in die Luft gejagt, um es mal so zu sagen. Der hat es auffliegen lassen.
Genau.
Sie beschreiben da eine Situation, und die ist auch von Kollegen mehrfach geschildert worden. Er liest sich wie ein Krimi. 1.12.2022. Also ein trüber Dezembertag hier in Hamburg. Es gibt ja an der Außenalster das Fontenay. Das ist eines der besten Hotels der Stadt, gehört Klaus-Michael Kühne. Und da trifft man sich mit Benko. Er und Benko sollen sich treffen zu einer Aussprache, geht um große Pläne. Und es kommt zu diesem Treffen, und ich habe das nur in dieser Reportage gelesen, da ist das so beschrieben, man kommt zusammen. Nach wenigen Minuten steht Klaus-Michael Kühne einfach auf und geht und kommt nicht zurück.
Genau. Nach 10 Minuten steht er auf und geht und kommt nicht zurück.
Warum? Warum steht er einfach auf und geht?
Weil Rene Benko nicht mehr getraut hat, weil Rene Benko in seinem immer überdimensionierten Privatjet aus Zürich kommend seinen damaligen engsten Vertrauten, also Kühnes damaligen engsten Vertrauten und Aufsichtsratschef mitgenommen hat und auch da wieder dachte, es hätte hier gewisse Vorabsprachen schon gegeben. Kühne war in höchstem Maße irritiert, dass er dachte, er investiert hier in einen in jemanden, der so quasi auch so wie er einen Familiengroßkonzern aufbauen möchte, und hat nach wenigen kurze Zeit nach seinem Einstieg schon gemerkt, dass da plötzlich eine Kapitalerhöhung auf ihn zukommt, die in dreistelliger Millionenhöhe auch ihn trifft und so weiter. Gibt es auch so ein berühmtes Mail, das wir veröffentlicht haben, wo sich Benko bedankt und Kühne ihm dann schreibt, unsere Kassen sind jetzt mal richtig leer. Also Kühne hat gemerkt, dass da einiges nicht passt und ist aber auch diesem Menschenfänger Benko
auf den Leim gegangen,
weil sich Benko auf solche Gespräche, auf so Investorengespräche so vorbereitet hat, dass er genau wusste, wann der Opernfan Kühne das letzte Mal in der Opern war, wie er bei den Salzburger Festspielen auftritt, mit wem er auftritt, dass die damalige Festspielpräsidentin mit ihm befreundet ist und so weiter. Da hat er sich wirklich Dossiers anlegen lassen und so weiter, um sich auf solche Gespräche vorzubereiten.
Das ist interessant, weil der Mailverkehr bekannt geworden ist. Das ist die zweite E-Mail, die er ihm dann schon schreibt. Also es kommt zu dieser Aussprache in Hamburg. Er steht auf nach 10 Minuten.
Auf, geht,
dann schreibt er ihm zuerst eine E-Mail und sagt, ich bin ratlos, lieber Herr Kühne, bin extra nach Hamburg gekommen, um mit Ihnen und so weiter diese Gespräche fortzusetzen. Und jetzt sind Sie sozusagen plötzlich weg. Das ist der erste Teil. Dann schickt er nochmal, sitzt offensichtlich da
in diesem Hotel. Sitzt im Hotel, will verzweifelt noch ein Gespräch, sagt zuerst, ich hätte gerne eine Stunde. Dann schreibt er noch einmal 20 Minuten später, 30 Minuten später.
Dann diese Mail?
10 Minuten reichen und so weiter. Also es ist, er bettelt richtig.
Der ist verzweifelt, ne? Weil er weiß, das Wasser steht ihm bis zum Hals.
Das Wasser steht ihm bis zum Hals und genau. Und er braucht Kühne auch, weil das natürlich ein großes Signal wäre. Aber Kühne zeigt ihm, es kommt dann eine Mail und Kühne zeigt ihm quasi den Ausstieg an.
Also es ist interessant, ne? Die erste Battle-E-Mail von Benko 13:22. Er sitzt da und wartet, schreibt ihm nochmal um 13.50 Uhr, bittet und bettelt nochmal. Und dann kommt um 14.11 Uhr die Ansage, tut mir leid, das Vertrauen ist zerstört. Rückabwicklung unserer Beteiligung und so weiter. Und freundliche Grüße und das war's. War das das Todesurteil für die Signer?
Im Nachhinein betrachtet war das, ja, würde ich schon sagen, dass das der Anfang vom Ende war. Mhm. Ja. Trotzdem hat man ganz Signer-like oder Benko-like weitergemacht, als gäbe es kein Morgen, weil in der Rückschau eigentlich zum Kopfschütteln. Man hat wenige Tage später ein Hotel in Telfs in Tirol gemietet, die Signer, ein komplettes Hotel gemietet, hat eine große Party für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschmissen, damals gab es so Corona-Prämien, hat großzügige Corona-Prämien ausbezahlt. Der Millionenberater und ehemalige Bundeskanzler Österreichs, Alfred Kusenbauer, hat einer kurzen Podiumsdiskussion einleitend zu dieser Abendveranstaltung gesagt, unsere Pipelines sind gefüllt. Und dann hat man Thunfisch für einen sechsstelligen Betrag aus Japan einfliegen lassen und Bonnie M. ist aufgetreten. Das war wenige Tage danach und
wenige Tage nach diesem Vorkommnis
wenige Tage nach diesen in Vorkommnissen in Hamburg. Okay. Und wo wir im Rückblick sind wir natürlich ein bisschen klüger, aber wo sich ja später herausgestellt hat, dass das Jahr 2022 das erste Milliarden-Minus-Jahr der Signer-Gruppe war, der intransparenten Signer-Gruppe.
Wahnsinn. Kurze Frage noch, wann beginnt der Prozess? Was droht Benko?
Es gibt einige Ermittlungsstränge. Also es wird nicht die Möglichkeit geben, das jetzt ewig in die Länge zu ziehen mit Herrscharen an Anwälten. Das wird nicht gelingen. Es gibt einige Aspekte, die wichtigsten sind. Er soll Vermögenswerte nicht angegeben haben im Zusammenhang mit seinem persönlichen Konkurs als Unternehmer. Mhm. Da geht es auch immerhin um mehr als 2,4 Milliarden Gläubigerforderungen. Er lässt sich halt von der Mutter aus den Stiftungen Gelder schenken und ließ sich. Dann geht es um ein sogenanntes Geldkarussell. geht es um eine Kapitalerhöhung aus dem Sommer 2023, wo im Verdacht steht, es gilt die Unschuldsvermutung, dass man, dass auf 35 Millionen Euro, die von Schweizer Investoren gekommen sein sollen, über eine Kaskade an Signa-Firmen in sein Stiftungsreich geschleust hat, um dann quasi so zu tun, als hätte er mit gutem Beispiel vorangehen 35 Millionen Euro einbezahlt. Dann gibt es ein sehr plakatives Beispiel einer Vermögensverschiebung wenige Wochen vor dem einsetzenden Konkursdomino in der Signa. Im August 2023, 16. August, sagt, da gibt es noch einen letzten Strohhalm, Benko und sein Finanzchef versuchen, einen koreanischen Investor dazu zu bewegen, 400 Millionen zur Verfügung zu stellen. Das gelingt nicht. Benko schreibt, als diese Absage kommt am 16. August 2023, seinem Finanzchef nur ein Wort mit vier Buchstaben. Fuck, man verzeihe mir. Und in den Stunden danach beginnt eine Vermögensverschiebung von sechs Villen am Gardasee in die Liechtensteinische Stiftung. Eigentlich in den Stunden danach schon werden die Unterschriften geleistet. Es hilft natürlich, wenn dann Vorstände auch zeitgleich in Stiftungen womöglich auch nochmal Stiftungsvorstände sind und man jetzt nicht so viele Einzelpersonen braucht, aber das ist im Wesentlichen mal die Vorwürfe. Ja.
Und da geht es um wie viele Jahre mögliche Haft?
Da geht es bei all diesen Delikten geht's um ein bis zehn Jahre.
Okay. Also, wenn das weiter verfolgen, danke Ihnen ganz herzlich. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank, vielen Dank, Frau Huberts. Sie haben was zu tun, ist heute Abend irgendwie klar geworden.
Definitiv.
Wir treffen uns wieder in einem halben Jahr.
Freue ich mich.
Und dann läuft das alles schon ganz anders. Wünsche Ihnen wirklich gutes Gelingen.
Dankeschön.
Und finde ich toll, dass Sie sich dieser Aufgabe stellen. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.